Jetzt begrüße ich Samuel Zürcher. Die meisten von euch kennen ihn bereits. Er wird uns heute die Predigt halten. Samuel, herzlich willkommen hier bei uns in der Gemeinde Bern und wir wünschen dir Gottes Segen bei der Wortverkündigung. Die Textlesung zur heutigen Predigt finden wir in Matthäus 21, die Verse 28 bis 31. Matthäus 21, Verse 28 bis 31. Was meint ihr aber? Es hatte ein Mann zwei Söhne und ging zu dem ersten und sprach: Mein Sohn, geh hin und arbeite heute im Weinberg. Er antwortete aber und sprach: Nein, ich will nicht. Danach reute es ihn und er ging hin. Und der Vater ging zum zweiten Sohn und sagte dasselbe. Der aber antwortete und sprach: Ja, Herr, und ging nicht hin. Wer von den beiden hat des Vaters Willen getan?
Ein Evangelist und guter Bekannter von mir war eines Tages unterwegs von Tür zu Tür. Er besuchte viele Türen und wie das so ist, einmal findet man eine offene Tür und einmal findet man eine verschlossene Tür. Oder man findet eine Tür, die sich öffnet und dann wieder verschließt. Er ging so von Tür zu Tür, um den Leuten vom Evangelium zu erzählen, als er wieder einmal an eine verschlossene Tür kam. Er klopfte und hörte nichts. Keine Antwort. Er wollte schon den Rücken der Tür zudrehen und davonlaufen. Aber irgendwie hat er das Gefühl, ich sollte doch noch einmal an diese Türe klopfen. Er hat sich nochmal umgedreht, hat nochmal geklopft, stärker geklopft. Und da hörte er ein Geräusch. Also wusste er, es ist jemand zu Hause. Er wartete, klopfte nochmal und dann tat jemand auf. Und er sprach die Person an und sie kamen ins Gespräch. Die Person bat den Evangelisten herein und der Evangelist musste sogar ein seelsorgerliches Gespräch führen. Es ist rausgekommen, dass diese Person eigentlich in dem Moment vorhatte, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Was wäre gewesen, wenn dieser Evangelist nicht an diese Tür geklopft hätte? Was wäre passiert, wenn er sich nicht auf den Gedanken eingelassen hätte, nochmal umzudrehen und nochmal an diese Tür zu klopfen? Es wäre nie zu dem Gespräch gekommen. Die Person hätte nie von der vergebenden Liebe Christi erfahren können. Über Evangelisation habt ihr viel gehört. Die Adventisten sind eine Gemeinde der Evangelisation, der Mission. Wir kennen alle Matthäus 28, die Verse 18 bis 20, wo es heißt, dass Jesus zu seinen Jüngern trat und ihnen sagte: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie zu halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Über diesen Text werde ich heute nicht viel sagen. Auch über den Text im Römer 10, Vers 10 werde ich nicht viel sagen. Denn so man mit dem Herzen glaubt, wird man gerecht. Und so man mit dem Mund bekennt, wird man gerettet. Jeder von uns weiß, dass wenn wir nicht mit anderen teilen, was wir für uns erfahren haben, wir keine Rettung empfangen können. Zumindest wissen wir es theoretisch. Ich werde in meiner Predigt etwas praktischer werden. Ich werde zwar von Evangelisation sprechen, Doch, ich werde es in einer anderen Weise tun, als ihr euch das vielleicht gewohnt seid. Ich stelle eine Behauptung auf. Es ist nicht unser persönlicher Auftrag, in alle Welt zu gehen und das Evangelium zu verkündigen. Es ist nicht unser persönlicher Auftrag, ein großes Missionswerk zu planen und durchzuführen. Es ist nicht unser persönlicher Auftrag, von Tür zu Tür das Evangelium zu verkündigen. Unser einziger Auftrag, den wir haben, ist es, Gott nach seinem Willen in unserem Leben zu fragen und seinem Willen ohne eigene Vorbehalte zu machen, zu folgen. Das ist eine starke Behauptung, nicht wahr? Sie scheint auch auf eine gewisse Weise überhaupt nicht mit unserem adventistischen Verständnis übereinzustimmen. Ist es nicht auch ein absoluter Widerspruch gegenüber dem Text, den ich am Anfang gelesen habe? Ich glaube nicht. Ich glaube, diese Behauptung ist sogar die einzige Aussage, die die Bibel macht. Es ist die einzige Aussage, die wir durch die ganze Bibel hindurch immer wieder sehen. Ich werde jetzt auf einige Aspekte eingehen, die damit zusammenhängen, und werde dann am Schluss den Kreis in dieser Behauptung wieder schließen. Teil 1, die individuelle Begabung. Jeder Mensch hat eine individuelle Begabung. Keiner kann das Gleiche gleich gut wie das andere. Keiner kann alles gleich gut. Wenn wir hier jemanden haben, der heute zuhört, der alles, was es gibt in dieser Welt, gut kann, der soll sich nach dem Gottesdienst sofort bei mir melden, dann werde ich nämlich mit dem ein Geschäft eröffnen und wissen, dass wir immer Erfolg haben, weil er kann ja immer alles gut. Es gibt bestimmte Dinge, die können wir gut. Es gibt andere Dinge, die können wir weniger gut. Ich würde zum Beispiel sehr gerne ein Instrument spielen. Vielleicht könnte ich das ja auch, wenn ich viel Zeit dafür aufwenden würde. Aber ich kann es nicht. Oder ich nehme mir nicht die Zeit. Oder ich bin nicht damit konfrontiert, in meiner Arbeit zum Beispiel. Etwas zu können, ist nicht immer eine Frage des Könnens, sondern es ist auch eine Frage der Übung. Es gibt einen Ausspruch, der sagt, Übung macht den Meister. Üben ist eine sehr starke Grundlage des Könnens. Doch gibt es auch noch so etwas wie Begabung. Die Begabung ist, was uns das Können nachher verbessert. Man kann zwar üben und üben und üben und üben und nochmal üben, und trotzdem merkt man irgendwie, es fehlt noch etwas. Ich kann eine bestimmte Grenze nicht überschreiten. Das ist das, was wir nachher Begabung nennen. Das Wort Begabung beinhaltet das Wort Gabe. Eine Gabe ist etwas, was man bekommt, ein Geschenk. Eine Gabe kann man sich nicht erarbeiten. Eine Begabung ist etwas, was wir haben oder was wir nicht haben. Wir können nicht aus nichts etwas schaffen. Wenn wir etwas bekommen, dann machen wir etwas daraus. Wenn wir nichts bekommen, können wir aus nichts nichts erarbeiten. Die Begabung ist eine Gabe. Man kann Begabungen zwar verstärken und unterstützen und man kann sie hemmen, aber man kann sie nicht schaffen. Man sagt auch, jemand hat Talent zu etwas. Woher dieses Wort kommt, ist uns, glaube ich, allen bewusst. Matthäus 25, die Verse 14 bis 30. Der Zeit halber werde ich nicht das ganze Gleichnis lesen. Es spricht dort vom Talent, vom griechischen Wort Talenton. Das bedeutet Waage oder Gewicht, also es ist eine Art Maß. Der Vers 14 sagt, denn gleich wie ein Mensch, der aus der Landes reiste, seinen eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Und einem gab er 5 Talente und einem 2 und einem 1. Einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit. Und alsbald reiste er außer Landes. Im übertragenen Sinn gab dieser Meister Gaben, Talente, Möglichkeiten weiter, diese zu vermehren. Wie wir wissen, hat der, der mehr Talente bekommen hat, auch mehr Talente wieder erarbeitet. Also er hat mit dem gearbeitet, was er bekommen hat, mit seiner Gabe. Er hat seine Gabe erweitert. Wir können nur mit dem arbeiten, was Gott uns als Gabe und als Talent gegeben hat. Wir können nicht ein Talent, das wir nicht bekommen haben, vermehren. Das ist nicht möglich. Den zweiten Hinweis, dass jeder eine gewisse Gabe hat, dass jeder eine gewisse Aufgabe hat, finden wir im 1. Korinther 12, Verse 14 bis 27. Es geht dabei um die Glieder des Leibes. In den Versen 18 und 19 heißt es, nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, ein jegliches sonderlich am Leibe, wie er gewollt hat. So aber alle Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib? Dieses Gleichnis zeigt uns ganz klar, dass nicht jeder alles gleich gut kann. Wie können wir mit etwas arbeiten, das wir vielleicht gar nicht bekommen haben? Die Alchemisten in der alten Zeit haben versucht, aus Eisen Gold herzustellen. Es ist ihnen nicht gelungen. Es ist etwas, was nicht möglich ist. Wenn wir Eisen empfangen haben, sollten wir nicht versuchen, Gold daraus zu machen. Und wenn wir Gold empfangen haben, sollten wir mit dem Gold arbeiten. Nun, wie erfahren wir denn, was unsere Gabe ist? Jetzt genau dort beginnt die Diskussion mit Gott. Wer weiß besser, was wir für Gaben haben, als der, der die Gaben geschaffen hat? Zum Teil gibt es Menschen, die haben das Gefühl, sie hätten eine Begabung für etwas, weil sie das gerne tun. Aber in Tat und Wahrheit stimmt es gar nicht. Ich weiß nicht, ob ihr je einmal gesehen habt, die ganze Geschichte da um irgendwer sucht irgendwo irgendeinen Superstar. Damit werden wir ja immer wieder da überfüllt und überhäuft, dass wieder irgendwo irgendwer irgendeinen Superstar sucht. Und ich habe ganz selten mal per Zufall da reingesehen und da waren immer große Castingshows und die Leute kommen da und singen vor. Und jeder von diesen Leuten hat ja irgendwie das Gefühl, die Begabung fürs Singen zu haben. Sonst würden sie sich nicht an einem Singwettbewerb einschreiben. Doch muss ich euch sagen, was man dort zum Teil gehört hat, war grauenvoll. Das hatte mit Singen nicht mehr viel zu tun. Vielleicht hätte man eine Comedy-Show draus machen können, aber sicher nicht ein Gesang. Es ist wichtig, dass wir auch in unserem Glaubensleben danach gehen, dass wir nach dem schaffen, was wir als Gabe bekommen haben. Nach dem, was wir als Talent bekommen haben. Es geht vielleicht nicht unbedingt darum, dass wir das tun, was wir gerne tun, sondern dass wir vielleicht viel besser das tun, was wir gut können, wofür wir talentiert wurden. Es kann sein, dass wir etwas tun, weil wir es gerne tun, wir tun es aber vielleicht schlecht und dann könnte es sogar einen Rückschritt geben, anstatt einen Fortschritt. Man hat herausgefunden, dass es keinen Sinn macht, an Schwächen zu arbeiten. Wenn man einen Führungskurs besucht, dann sagen sie dort, wenn ihr Mitarbeiterförderung und Mitarbeiterentwicklung macht, arbeitet nicht mit den Mitarbeitern an diesen Arbeiten, die sie nicht so gut können, sondern arbeitet mit ihnen an diesen Arbeiten, die sie gut können. Also wir sollten die Sachen verstärken, die uns liegen, und die Sachen halt beiseite lassen, die wir nicht können. Natürlich gibt es zum Teil Dinge, die müssen einfach sein. Die muss man einfach tun, weil sie getan werden müssen. Aber in der Evangelisation geht es darum, die Dinge zu tun, zu denen wir von Gott talentiert wurden, ausgerüstet wurden. Nummer 2, alles hat seine Zeit. Nur Gottes Timing ist perfekt. Es gibt einen Ausspruch im Geschäftsleben, der sagt, Timing ist alles. Und wie alle Aussprüche, die auf der Welt irgendwo existieren, haben sie irgendeinen Grund. Ich werde euch ein Beispiel geben. Es gibt eine Firma, nicht allzu lange her, die hat eine Möglichkeit entwickelt, so ganz, ganz dünne, sehr leistungsstarke Magnetstreifen herzustellen. Magnetstreifen, ich werde euch da ein Beispiel zeigen. Magnetstreifen, jeder kennt sie, auf der Kreditkarte, EC-Karte hinten drauf. Und diese Magnetstreifen wären so günstig gewesen in der Herstellung, dass man sogar auf Banknoten hätte Magnetstreifen aufbringen können und die dann viel sicherer machen. Das einzige Problem, was sich darstellt, ist, die Magnetstreifentechnik ist veraltet. Es arbeitet heute niemand mehr mit Magnetstreifen. Heute wird alles auf Mikrochips gepackt und die Mikrochips werden verbessert und verkleinert. Also war die ganze Entwicklung, die sie in diese Magnetstreifen gesteckt hatten, für nichts, weil das Timing nicht gestimmt hat. Wer von euch kennt den iPod? Hand hoch, wer weiß, was ein iPod ist? Hat viele, vor allem die jüngere Generation. Hä? Ein iPod ist ein MP3-Player. MP3 ist ein Dateiformat für Musik und Ton, das sich dann ganz klein zusammenpacken lässt. Es gab vor Jahren bereits eine Firma, die einen MP3-Player entwickelt hat und auf den Markt gebracht hat. Den kennt aber niemand. Warum? Es war nicht die Zeit. Sie waren zu früh. Also wir können zu früh sein, was nicht zum Erfolg führt, und wir können zu spät sein, was nicht zum Erfolg führt. In Prediger 3, Vers 1 lesen wir, ein jegliches hat seine Zeit und alles Vornehmen unter dem Himmel hat seine Stunde. Und wer weiß, wann das richtige Timing ist? Ich glaube, es gibt jemanden, der die Zeit geschaffen hat. Denkt ihr nicht, dass der derjenige ist, der auch weiß, wann die richtige Zeit ist? Dass er weiß, wann der richtige Zeitpunkt für eine Aktion, für ein Wort, für etwas zu unternehmen gekommen ist? Galater 4, Vers 4 bringt es auf den Punkt. Da aber die Zeit erfüllt ward, sandte Gott seinen Sohn. Das Element der Zeit, das Element des Zeitpunkts spielt eine große Rolle in der Bibel. Alle die großen Voraussagen, die gemacht wurden im Daniel, alle unsere Fundamente, die wir haben in der Prophetie von den Adventisten, basiert auf Zeit. Was wäre gewesen, wenn diese Zeit nicht gestummen hätte? Was wäre gewesen, wenn es keine bestimmte Zeit in der Bibel geben würde? Wir wären vielleicht nie als Adventisten gegründet worden, weil niemand die exakte Zeit errechnen konnte. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Nicht vorher und nicht nachher. Gott kennt die Zeit und die Stunde. Sein Timing ist perfekt. Wenn wir draußen sind und mit jemandem sprechen und ihm etwas über den Sabbat erzählen, er hätte aber vielleicht etwas über den Tod gebraucht, dann ist zwar die Sabbatwahrheit eine Wahrheit, die verkündigt werden muss, aber für diese Person war das Timing nicht das Richtige. Er hätte jetzt etwas über den Tod gebraucht, weil gerade sein Vater gestorben ist. Und wer weiß jetzt, ob das Timing richtig ist? Es weiß der, der auch diesen Menschen kennt. Dritter Punkt: Aktionen, die wir in unserer eigenen Idee und in unserer eigenen Kraft durchführen, werden nie erfolgreich sein. Es ist meiner Ansicht nach eine Zeiterscheinung, dass wir immer versuchen, die Dinge so zu tun, wie wir sie gerade im Kopf haben. Darum gibt es so viele Konflikte. Es gibt Konflikte in Familien, es gibt Konflikte im Geschäft, es gibt Konflikte unter Ländern, weil ja den Weg, den ich jetzt ja eingeschlagen habe, der richtige ist, weil ich habe das schließlich studiert. Hä? Kennt ihr diesen Spruch? Ja, wie willst du jetzt wissen, ob das so ist? Schließlich habe ich das ja studiert. Wir versuchen immer alles zu erklären, wir versuchen immer alles zu organisieren, wir versuchen immer alles zu leiten und zu lenken und am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, das Richtige zu tun. Die Frage ist nur, tun wir es so, wie es Gott möchte, oder tun wir es so, wie wir selbst es wollen? Weil ja nach unserer Logik es sich so verhalten muss. Was wäre passiert, wenn Mose nach seiner eigenen Logik gehandelt hätte, als Gott ihm gesagt hat, pack die Schlange, die aus dem Stab geworden ist, beim Hinterteil? Was sagt uns die menschliche Logik darüber? Wenn wir eine Schlange packen, dann packen wir sie da, beim Genick, damit sie uns nicht beißen kann. Nur spricht der Herr im Jesaja 55, in den Versen 8 und 9, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher, denn eure Wege und meine Gedanken, denn eure Gedanken. Es geht also darum, die Gedanken des Himmlischen zu vereinen mit unseren Gedanken. Nicht darum, unseren eigenen Weg auf Biegen und Brechen durchzuziehen. Natürlich verlässt uns Gott nicht, wenn wir mal unsere eigenen Wege verfolgen. Natürlich lässt uns Gott nicht im Stich, wenn wir in unserem eigenen Ego mal wieder mit dem Kopf durch die Wand wollen. Doch das Wirken des Heiligen Geistes wird uns immer wieder aufrufen, wenn wir uns nicht dieser feinen, leisen Stimme bereits verschlossen haben. Er wird immer versuchen, uns auf den richtigen Weg zu bringen. Denn er wird auf Dauer unsere eigenen Wege nicht segnen können. Gott kann nicht segnen, was nicht in seinem Willen steht, was nicht in seinem Willen geschieht. Beten wir nicht immer, dein Wille geschehe, wie im Himmel, als auch auf Erden. Die Frage ist, wollen wir überhaupt, dass Gott uns seinen Willen mitteilt? Wollen wir überhaupt, dass er uns sagt, was unser Weg sein soll? Oder sind wir nicht lieber so, dass wir uns abstützen auf das, was wir studiert haben, dass wir eben die Schlange beim Kopf packen, weil alles andere ist ja logischerweise Unsinn? Gott in unser Leben zu übernehmen, ist unsere Aufgabe. Seine Gedanken zu unseren Gedanken zu machen, ist das, wonach wir streben sollten. Bildung kann manchmal ein richtiger Gegner sein. Überhaupt nichts gegen Bildung. Bildung ist der Grundpfeiler jeder Nation. Wir sollten uns weiterbilden. Doch sollte wahre Bildung immer Hand in Hand mit Gottes Wahrheit und mit seinen Wegen gehen. Wir lesen in Patriarchen und Propheten, Seite 93. Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Echte Wissenschaft stimmt mit seinen Werken überein. Wahre Bildung führt zum Gehorsam gegen sein Walten. Sie eröffnet unserem Blick neue Wunder. Sie erforscht Höhen und Tiefen, aber daraus geht nichts hervor, was der göttlichen Offenbarung widerspricht. Unkundige mögen sich auf die Wissenschaft berufen und Bestätigungen für ihre falschen Ansichten über Gott finden. Aber das Buch der Natur und die Geschehnisse und das geschriebene Wort ergänzen sich. So führen sie uns zur Anbetung des Schöpfers und zu einem vernünftigen Glauben an sein Wort. Wir sollten unsere Pläne und Gedanken mit ihm in Einklang bringen. Nur dann werden wir erfolgreich sein. Jede Aktion mit noch so noblem Hintergrund, die wir durchführen, zu der uns Gott nicht gerufen hat, kann nicht von seinem Segen begleitet sein. Ich werde euch wieder mal ein Beispiel geben, um das ein bisschen näher zu erläutern. Beim Übergang nach Kanaan, als das Volk Israel die 12 Boten aussandte, um das Land zu erkunden, haben 10 von den 12 gesagt, dieses Land werden wir nie einnehmen. Nie. Und sie murrten gegen Mose und sie murrten gegen Josua und Kaleb, die nämlich sagten, man kann sehr wohl das Land einnehmen und wollten sie sogar umbringen. Und Gott sagte, gut, wie ihr wollt, dann werdet ihr die nächsten 40 Jahre in der Wüste verbringen. Nachdem sie den Rücken dem Land gekehrt hatten und wieder die Wüste vor Augen hatten, gab es dort eine Truppe, die gesagt hat, nein, also das kann nicht sein, wir wollen das Land trotzdem einnehmen. Und sie haben sehr erfolglos versucht, Kanaan trotzdem einzunehmen. Es war ein riesengroßes Desaster. War es Gottes Plan, dass das Volk Israel Kanaan einnehmen soll? Natürlich war es. Doch Gott hat das Timing verschoben auf heute in 40 Jahren. Und diese Aktion war eine Aktion mit eigenen Hintergedanken. Nein, wir wollen nicht zurück in die Wüste. Wir wollen jetzt das Land einnehmen, in dem Milch und Honig fließt. Wenn Gott das Timing neu setzt, dann können wir nichts dagegen ausrichten. Es fragt sich auch, tue ich etwas aus Pflichtgefühl oder weil ich Geld bekomme dafür oder tue ich etwas freiwillig? Denn nur Freiwilligkeit ist etwas, was von Gott angenommen werden kann. Wir können aus dem Himmel nicht verdienen, egal was wir tun. Der Himmel ist ein Geschenk. Doch wenn wir unseren Willen mit dem Willen Gottes in Einklang bringen, dann wird er uns auch dazu führen, das Richtige im richtigen Moment zu tun. In den Himmel kommt, wer den Willen des Vaters tut. Ist es nicht so? Nummer 4, der gelebte Glaube gegenüber der theoretischen Erkenntnis. Jeder von uns hat im Leben eine Art Bekehrung durchgemacht. Entweder wir kommen von draußen, haben ein Erlebnis mit Gott und kommen nachher in die Gemeinde, oder wir sind in der Gemeinde aufgewachsen und haben irgendeinmal gespürt, das ist die Wahrheit. Das ist das, wonach ich mich sehne. Das ist das, wonach ich mich ausrichten möchte. Jede Bekehrung, jede Erkenntnis folgt eigentlich nach demselben Muster ab. Wir hören etwas, Information, wir nehmen die Information auf und wir verarbeiten sie zuerst einmal intellektuell, mit unserem Verstand. Während wir diese Wahrheit in unserem Verstand wälzen und uns darüber Gedanken machen, kommt der Heilige Geist dazu und wirbt um unser Herz. Der Heilige Geist ist es, der die Schleuse öffnet vom intellektuellen Begreifen zum Übergang in unser Herzen, in unser Leben. Erst dann wird diese intellektuelle Wahrheit zur persönlichen Erfahrung. Erst wenn wir nach dem leben, was wir intellektuell begriffen haben, kann Gott in unser Leben eingreifen. Und das ist nicht immer leicht. Das schmerzt manchmal, wenn wir etwas aufgeben müssen. Oder wenn wir uns nach etwas richten müssen, das wir eigentlich vorher sogar abgelehnt haben. Wenn wir also diesem Wirken des Heiligen Geistes nicht nachgeben, dann bleibt diese Information eine theoretische Erkenntnis, irgendeine intellektuelle Wahrheit, die wir zwar auswendig zitieren können, die aber nie eine lebendige Erfahrung in unserem Leben geworden ist. Wenn wir uns also dazu entscheiden, jemandem etwas mitzugeben, wäre es dann nicht viel besser, wenn wir aus unserer persönlichen Erfahrung mit Gott sprechen, als dass wir irgendwelche theoretischen Erkenntnisse runterbeten, die wir irgendeinmal auswendig gelernt haben? Wenn du jemandem sagst, es ist deine biblische Pflicht, dass du den Zehnten bezahlst, dann wird er vielleicht sofort sagen, ja, das sagst du, aber beweis mir doch das. Wenn du aber jemandem sagst, weißt du, als es bei mir um den Zehnten ging, habe ich mich auch gefragt, was ich machen soll, weil es doch eine recht hohe Summe Geld, die man weitergibt. Und ich habe dann gelesen, dass Gott eben schreibt, dass wir ihn prüfen sollen, ob wenn wir den Zehnten geben, er nicht sein Füllhorn über uns öffne und uns segne, für dass wir gehorsam waren. Ich habe das dann gemacht und habe gemerkt, trotzdem, dass ich eigentlich ein Stück von meinem Geld abschneide, reicht es immer für alles, was ich brauche und vielleicht manchmal noch sogar für mehr. Was kann der, der dir gegenüber sitzt, gegen eine persönliche Erfahrung sagen? Es gibt keine Argumente gegen persönliche Erfahrungen. Es gibt höchstens Argumente gegen die Grundlage, auf die diese persönliche Erfahrung gegründet ist. Was heißt, es ist biblische Wahrheit, dass wir den Zehnten abgeben sollen? Die persönliche Erfahrung erreicht das Herz direkt. Die intellektuelle Wahrheit erreicht nur die intellektuelle Ebene in einem ersten Schritt. Der nächste Punkt, blinde Blindenführer. Wenn wir also Gott nicht nach seinem Willen fragen und in unserem eigenen Ich, nach unseren eigenen Maßstäben Dinge zu erreichen suchen und nicht aus gelebtem Glauben etwas weitergeben, etwas, was wir selbst nie erfahren haben, sind wir dann nicht so etwas wie blinde Blindenführer, die etwas weiterzugeben versuchen, das wir nie selbst erfahren haben? In Erfahrungen und Geschichte auf der Seite 52 gibt es eine Botschaft, die genau darüber spricht. Ich werde euch nicht das ganze Zitat vorlesen, aber ein Teil sagt dort: Reinigt euch, die ihr des Herrn Geräte tragt. Und weiter unten: Aber ich sah, dass manche, die tief in Fanatismus geraten waren, die Ersten sein werden, die forteilen, ehe Gott sie sendet, ehe sie von ihren Irrtümern voll gereinigt wurden. Indem sie nun Irrtum mit Wahrheit vermischen und die Herde Gottes damit gespeist haben, wird dieselbe krank, und der Zerstörung und Tod werden die Folge sein. Wenn diese selbst erwählten Hirten sich gedrungen fühlen, weiterzugehen. Viele dringen zu sehr in solche, die gerade erst die gegenwärtige Wahrheit angenommen haben, ins Feld hinauszugehen, während letztere noch viel zu lernen und zu tun haben, bis sie selbst vor Gott richtig stehen. Jeder hat in Gottes Werk einen Platz. Jeder. Die Frage ist nur, wo ist dieser Platz? Welches sind meine Talente? Was ist Gottes Timing? Wir dürfen uns nur auf die biblische Wahrheit beruhen und nicht in unseren eigenen Gedanken und in unseren eigenen Wegen fortschreiten, um das Evangelium zu verkünden. Wir sollten uns in allem, was wir tun, von Gott führen lassen, seine Gedanken und seine Ideen in uns wirken lassen. Die Dinge, die wir weitergeben, sollten auf einer lebendigen Erfahrung mit Jesus Christus beruhen. Ich komme zum Fazit meiner Predigt. Hier werde ich den Kreis schließen zu der am Anfang gemachten Behauptung. Erstens, ich kann nur arbeiten mit dem, was ich bekommen habe. Zweitens, ich kann nur das vermehren, was ich bereits habe. Ich kann nicht aus nichts etwas schaffen. Drittens, ich werde nur in dieser Position erfolgreich das Evangelium weitertragen, in die mich Gott bestimmt und gesetzt hat. Viertens, alles hat seine Zeit. Wenn Gott bestimmt, wann was gesagt oder getan wird, dann ist immer sein Segen darauf. Nur so kann Frucht entstehen. Fünftens, Aktionen im eigenen Ich können nicht fruchtbringend sein. Gottes Wille ist der Maßstab für alle unsere Aktivitäten. Sechstens, Gottes Wege müssen zu unseren Wegen werden und Gottes Gedanken zu unseren Gedanken. Siebtens, persönliche Erlebnisse sind es, die Menschenherzen erreichen, nicht graue, nicht gelebte Theorie. Achtens, was wollen wir den Menschen weitergeben, wenn wir keine persönliche Erfahrung mit Jesus Christus gemacht haben? Wenn wir selber blind sind, können wir keine Blinden zum Licht führen. Wenn wir diese Dinge alle betrachten, dann heißt das, es ist nicht unser Auftrag, etwas Bestimmtes zu tun im Werk Gottes, sondern es ist unser Auftrag, Gott zu fragen, wo unser Platz im Evangelium ist. Wenn Gott will, dass ich von Tür zu Tür das Evangelium verkündige, wird er es mir in meinem Gespräch mit ihm, das ich mit ihm halte, sagen. Wenn er will, dass ich ein großes Werk irgendwo in einem fremden Land gründe, dann wird er diese Last auf mein Herz legen. Wenn aber ich durch die Art, wie ich zum Evangelium gekommen bin und durch meine Talente am besten im Hintergrund eingesetzt werde, wo ich etwas für die Gemeinde tue, dann wird es Gott mir sagen. Nicht jeder tut das Gleiche. Nicht jeder tut das Gleiche gleich gut. Wir haben zum Beispiel offene Stellen gesehen, heute bei der Vorlesung der besetzten Stellen. Es gab dort Stellen, wo es hieß, unbesetzt. Wenn ihr euch in das Werk Gottes einbringen wollt, dann bringt euch auch ein in die Organisation der Gemeinde. Wenn Gott euch sagt, helft mit beim Evangelium, verkündigt es in aller Welt, dann meint er auch, unterstützt die Gemeinde. Unterstützt diejenigen, die an der Front stehen. Unterstützt den Prediger. Helft ihm, seine Arbeit zu tun. Und diejenigen, die ihr berufen seid, das Evangelium zu verkünden, sei es von Haus zu Haus, sei es in Evangelisationen, sei es in Straßenevangelisationen, in Ausbildungen, in Campmeetings, in Gesundheitsevangelisationen. Unterstützt diese Leute. Wenn ihr gerufen seid, das Wort zu verkünden, dann haltet nicht zurück. Ein adventistischer Prediger besuchte einmal zusammen mit einem Bekannten eine jüdische Synagoge. Er wollte mitbekommen, wie die Juden ihre Sabbate feiern, wie sie ihre Organisation gestalten. Am Eingang der Synagoge trafen sie einen circa 13 Jahre alten Jungen. Und der hielt an und fragte sie, wo sie denn hin möchten. Und sie erklärten ihm, dass sie eben gerne mal die Synagoge besichtigen würden und wissen würden, wie sie denn ihre Dinge organisieren und leiten. Der Junge war ganz freundlich und nahm sie sogleich mit und führte sie durch alle die Räume. Und auch einer der älteren Leiter kam hinzu und erklärte ihnen, wie das bei ihnen so laufen würde. Und sie waren sehr erstaunt über die Geschäftigkeit, die dort herrschte. Die Kinder kommen, bevor die Schule anfängt, zur Synagoge. Sie lernen aus der Tora, sie lernen Hebräisch, sie praktizieren das, sie gehen zur Schule, sie kommen nach der Schule wieder und lernen weiter. Und so geht das jeden Tag. Und der adventistische Prediger fragte den Jungen, sag mir, diese ganzen Aktivitäten, wird das nicht manchmal ein bisschen viel? Der Junge überlegte kurz und schaute sie an und fragte dann, ist es eine Last, Juwelen zu tragen? Dieselbe Frage möchte ich euch heute stellen. Ist es eine Last, Juwelen zu tragen? Uns wurden Juwelen in der Heiligen Schrift anvertraut, die es weiterzutragen gilt. Jeder in dieser Aufgabe, die genau ihm von Gott zur Verfügung gestellt wurde. Jeder von uns hat einen vorbereiteten Weg, den Gott ihn bittet zu gehen. Jeder von uns hat Talente bekommen. Jeder von uns hat Möglichkeiten und Fähigkeiten. Es geht darum, mit Gott in Verbindung zu treten, eine persönliche Beziehung aufzubauen und ihn nach seinem Willen in unserem Leben zu fragen. Unser erster, ganz persönlicher Auftrag ist es, zu erfahren, wo wir in Gottes Werk eingesetzt werden können. Wenn jeder von uns in seiner persönlichen Andacht, in seinem Diskurs mit Gott, in seiner Diskussion mit Gott herausfindet, was seine Berufung ist, dann werden alle Stellen der Gemeinde Bern besetzt, dann werden alle Aufgaben, die uns im Wort Gottes gegeben werden, vollständig, perfekt mit der richtigen Person ausgefüllt werden. Und dann werden wir hingehend in alle Welt das Evangelium verkündigen. Dann werden wir alle Völker lehren und werden ihnen sagen, was Jesu Christi Wille ist. Und dann wird gepredigt das Evangelium in aller Welt. Und dann wird Christus kommen. Amen. Himmlischer Vater, dein Wille geschehe. Das soll unser Gebet sein heute, dass wir dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Dass wir nach deinem Willen und deinen Wegen fragen. Und wenn es heute hier jemanden gibt, der diese Last spürt, dein Evangelium rauszutragen, dann hat er heute Nachmittag Gelegenheit, dies zu tun, sich der Missionsgruppe anzuschließen, die das Evangelium in den Straßen verteilen wird. Sei es, um die Menschen, die sprechen, zu ermutigen, sie zu begleiten, Bücher abzugeben oder selbst zu sprechen. Herr, lass uns diese Erfahrung zu einem ganz persönlichen Teil unseres Lebens werden. Dass wir dort, wo wir stehen, das Evangelium teilen. Dass wir überall in unserem Leben leuchten wie Sterne. Dass wir ein gelebtes Evangelium verkünden mögen. So möchtest du uns zeigen, wo unser Platz ist in deinem Werk, so dass wir unsere Aufgabe wahrnehmen, dort, wo du uns hinstellst, damit du bald kommen kannst, Herr. Wir möchten nach Hause. Das ist unser Wunsch und das ist dein Wille. Wir bitten dies um des Sohnes Willen, der für uns gestorben ist, Jesus Christus. Amen.